Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Sundays for Future, so heißt das Motto der Predigt von heute auf gut Deutsch, Sonntage für die Zukunft. Ihr habt es schon gehört, wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Was kommt da auf uns zu? Was sagt eigentlich Jesus zur Zukunft? Ich finde es immer noch spannende Fragen. Vor 40 Jahren war es schon aktuell, aber ich finde es immer noch spannend zu sehen, ja, was hat eigentlich Jesus gesagt? Was hat er gesagt über die Zukunft? Diesen Fragen wollen wir heute Morgen nachgehen. Ja, und um die Zukunft geht es auch den jungen Klimaaktivisten. Im Moment hört man nicht mehr so viel von ihnen, ist alles überschattet vom Coronavirus, aber die sind immer noch aktiv, Fridays for Future. Sie sagen, wir gehen am Freitag nicht zur Schule, sondern wir setzen uns aktiv für die Zukunft ein. Sie demonstrieren dafür, dass die Politiker endlich mehr tun für den Klimaschutz. Haben Sie alle wahrscheinlich mitbekommen, angefangen hat es mit hat die ganze Protestbewegung in Schweden. Am 20. August 2018 ging die damals 15-jährige Greta Thunberg nicht mehr in die Schule, weil sie gesagt hat, hey, irgendjemand muss mal irgendwas tun. Also setzte sie sich vor das schwedische Parlamentsgebäude in Stockholm, einfach zum hier protestieren und nicht mehr in die Schule zu gehen. Und ihr Protest löste dann diese weltweite Protestaktion, diese Fridays for Future aus. Ein Slogan, den man immer wieder hört, sogar auch in Vaduz. Es gab eine ganz kleine Demonstration in Vaduz. So viele Jugendliche gibt es da auch nicht. Aber die haben trotzdem demonstriert vor dem Regierungsgebäude, vor dem Landtagsgebäude, vor unserem Parlamentsgebäude. Und da haben die es auch laut gerufen. Sie haben gesagt, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Gemeint sind die Erwachsenen, die Politiker, weil die viel zu wenig für den Klimaschutz tun, klauen sie den Jugendlichen die Zukunft. Also die Erwachsenen, die Politiker, die klauen die Zukunft, die haben sie quasi in der Hand. Das heißt es hier auf diesem Plakat, ihr haltet unsere Zukunft in euren Händen. Also man traut den Politikern ganz schön viel zu, man sagt ihnen, hey, ihr haltet die Zukunft in euren Händen und ihr tut nichts. Andere sehen es auch ein bisschen dramatischer, die sagen, warum für die Zukunft lernen, wenn ihr sie zerstört? Ja, warum soll ich noch in die Schule gehen, wenn es jetzt sowieso keine Zukunft mehr gibt, wenn die Zukunft zerstört wird, warum soll ich denn noch in die Schule gehen? Also es tönt sehr nach Endzeit, nach Weltuntergang. Nicht alle sind begeistert von dieser Bewegung, Fridays for Future Bewegung und den jungen Klimaschützern. Man sagt, hey, die sind doch einfach respektlos gegenüber so Leuten wie Donald Trump. Man kann da nicht einfach so eine Schnute ziehen. Also das ist respektlos. Man hat gesagt, sie haben zu wenig Anstand. Aber eines muss man ihnen lassen. Sie machen sich wenigstens Gedanken über die Zukunft. Sie könnten ja einfach auch gemütlich zu Hause sitzen, ihre Zeit vertrödeln, sinnlos am Computer gamen, am Handy hängen, einen Joint rauchen. Könnten sie alles auch tun. Aber sie merken, nein, wir wollen etwas bewegen. Wir überlegen uns, was kommt auf uns zu, was bringt die Zukunft. Das ist ihnen ganz wichtig. Sie wollen etwas verändern, sie haben große Ziele. Sie wollen nichts anderes als die Welt retten. Und viele Erwachsene, ich zähle mich da auch dazu, wir sind schon froh, wenn wir einfach mal unsere Ruhe haben nach dem Arbeitstrubel und so, endlich mal Wochenende Ruhe. Wir wollen nicht mehr ganz so viel bewegen oder verändern, die meisten von uns. Und wenn wir Erwachsene an die Zukunft denken, dann rechnet man vielleicht schon aus, ja, wie viele Jahre muss ich noch arbeiten bis zur Rente, wie lange geht das noch? Oder wenn wir an die Zukunft denken, dann überlegen wir uns, ja, sollen wir Ferien buchen in Zell am See oder lieber in Zernetz im Schnee? Wohin sollen wir gehen? Und viele Erwachsene wollen auch nicht die Welt retten. Das ist irgendwie anstrengend. Und man denkt, ja gut, wenn der Kühlschrank kaputt ist, muss ich was tun, um das Feierabendbier zu retten. Also da müssen wir handeln. Ja, und spannend ist, die Jünger von Jesus, sie machen sich schon mehr Gedanken über die Zukunft. Sie waren es, die Jesus gefragt haben. Jesus redet nicht aus dem Nichts heraus über die Zukunft, sondern die Jünger haben ihn gefragt, ja Jesus, erzähl uns mal, wann wird das alles geschehen? Wie wird es sein am Ende? Die Jünger haben ihn gefragt und Jesus hat dann begonnen, über die Endzeit zu reden. Es gibt eine Endzeitrede und die war den Schreiben von den drei Evangelien so wichtig, dass sie alle aufgeschrieben haben. Also Matthäus, Markus, Lukas, sie alle haben diese Endzeitrede aufgeschrieben. Und Johannes hat wahrscheinlich später geschrieben und gedacht, okay, es haben schon drei geschrieben, muss ich das nicht auch nochmal wiederholen. Und die längste Version dieser Rede finden wir im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Handy, dürft ihr gerne mitlesen. Ich lese euch aus Matthäus 24 ab dem Vers 1. Matthäus 24 ab dem Vers 1, da heißt es: Jesu Rede über die Endzeit. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Kurz vor seinem Tod war Jesus im Tempel in Jerusalem zusammen mit seinen Jüngern und lehrte. Und als er sich auf den Weg zum Ölberg machte, da zeigten seine Jünger ihm noch einmal die Pracht des Tempels. Vielleicht sagte Petrus ihm: Ja, Jesus, bleib doch mal stehen. Geh nicht einfach weg aus dem Tempel. Jetzt bleib mal stehen. Schau dir mal diesen Tempel an. Ist ja unglaublich, was für ein Bauwerk. Und Petrus und die anderen Jünger hatten recht. Der Tempel, den der römische Herrscher Herodes der Große bauen ließ, war echt unglaublich beeindruckend. Zu dieser Zeit gab es kein anderes Heiligtum, das so groß und so prächtig war. Und als Jesus da in Jerusalem war, da war es immer noch eine Baustelle. Also der Tempel selber war schon fertig, aber das ganze Tempelgelände war noch eine riesengroße Baustelle. Über 80 Jahren wurde an diesem Tempel gearbeitet. 80 Jahre lang. Aber es scheint auch, Jesus lässt sich nicht so beeindrucken von dieser ganzen Pracht. Und schon am Ende des Kapitel 23, so ein Kapitel vorher, lesen wir, dass er davon sprach, dass der Tempel zur Ruine werden wird. Dort heißt es: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen. Jesus sagt: Hey, ich habe mich so oft um die Menschen in Jerusalem gekümmert. Die waren ihm überhaupt nicht egal. Und er sagt: Mit großer Geduld wollte ich euch sammeln. Aber ihr wolltet nicht. Und deshalb muss Jesus ihnen diese schreckliche Zukunft voraussagen. Jerusalem wird verlassen und verwüstet werden. Und vielleicht zeigen seine Jünger ihm deshalb die ganze Pracht des Tempels. Nach dem Motto: Ja, Jesus, was fällt dir eigentlich ein? Das kannst du doch nicht zulassen. Schau dir doch mal den Tempel an. Aber Jesus macht ihnen keine falsche Hoffnung. Er sagte ihnen: Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus, doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und ich denke, für die Jünger musste das ein Schock gewesen sein. Was? Dieser Tempel sollte zerstört werden? Wie konnte das sein? Weil der Tempel war quasi der religiöse Mittelpunkt. Hier feierte man die großen Feste, hier feierte man das Passafest, hier brachte man doch die ganzen Opfer, hier wohnte doch Gott. Wie sollte Gott es zulassen, dass seine eigene Wohnung kaputt gemacht wird? Schon im Alten Testament warnten die Propheten vor einer falschen Tempelfrömmigkeit. Beim Propheten Jeremia lesen wir: Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt: Dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, hier wohnt der Herr. Damit betrügt ihr euch selbst. Zur Zeit des Propheten Jeremia waren die Israeliten überzeugt: Jerusalem wird nicht erobert werden. Niemals. Weil hier steht schließlich der Tempel Gottes. Hier wohnt Gott selber. Gott wird doch nicht zulassen, dass man seine Wohnung kaputt macht. Also wenn ich zu Hause bin, schaue ich auch, dass niemand meine Wohnung kaputt macht. Und das, so muss doch Gott auch handeln. Und schon ein paar Jahre später eroberte der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem. Der Tempel wurde nicht verschont, er wurde geplündert, in Brand gesteckt. Und das Volk Israel musste ganz bitter lernen, wer sich auf religiöse Gebäude oder auf irgendwelche anderen Äußerlichkeiten verlässt, der betrügt sich selber. Und leider ist es so, dass viele Liechtensteiner, vielleicht auch Schweizer, sich ganz fest auf Äußerlichkeiten verlassen. Und man denkt, ja, meine Pensionskasse, meine AHV, meine Lebensversicherung, mein Haus, das gibt mir Zukunftshoffnung. Auf das baue ich meine Zukunft, auf meine dritte Säule, was auch immer. Und es gibt auch eine religiöse Zukunftshoffnung. Man denkt, ja, meine Eltern haben mich als Baby getauft. Meine Zukunft ist so auch abgesichert, über den Tod hinaus. Und Jeremia würde sagen, passt auf, ihr betrügt euch selbst. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Rituale. Es geht darum, dass ihr selber eine lebendige Beziehung zu Gott habt. Das war das, was den Israeliten gefehlt hat. Eine lebendige Beziehung zu Gott. Nur das gibt Hoffnung für die Zukunft. Nur Gott kann uns Hoffnung schenken, weil er die Zukunft im Griff hat. Und die Frage für uns ist, wem vertrauen wir, wenn wir an die Zukunft denken? Vertrauen wir auf irgendwelche Äußerlichkeiten oder auf Jesus? Und Jesus möchte auch dir Zukunft und Hoffnung schenken. Was Jesus seinen Jüngern zur Zerstörung des Tempels vorausgesagt hat, ist leider genauso eingetroffen. Der jüdische römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus erschreibt in seinem Buch Geschichte des jüdischen Krieges, wie der Tempel um 70 nach Christus von den Römern erobert wurde. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Kaum war das ganze Tempelgelände fertig gebaut, da wurde alles zerstört. Josephus schreibt uns dort: Während der Tempel in Flammen aufging, raubten die Soldaten, was ihnen in den Wurf kam, und richteten unter denen, auf die sie stießen, ein ungeheures Blutbad an. Kein Altar fand Erbarmen, nichts Heiliges ward geachtet, sondern Knäblein und Greise, Laien und Priester wurden gleicherweise hingewürgt. Ohne jede Rücksicht auf das Geschlecht wütete auf allen Seiten das feindliche Schwert. Es wütete ebenso gegen jene, die um Pardon baten, wie gegen jene, die noch Gegenwehr leisteten. In das Geprassel der himmelhoch aufschlagenden Flammen mischte sich das schauerliche Ächzen der Sterbenden, und bei der Höhe des Tempelberges wie bei der Ausdehnung des brennenden Gebäudes hatte man leicht glauben können, dass die ganze Stadt im Feuer stehe. Und so weiter und so fort. Er schreibt ganz drastisch, wie das kam. Und diese Zerstörung hat Jesus 40 Jahre vorausgesagt. Was er seinen Jüngern vorausgesagt hat, ist genauso eingetroffen. Das wäre so, wie wenn Jesus heute sagen würde: Hört mal zu, 2060 wird die Schlosskirche St. Johann in Rapperswil, die da drüben, schaut sie euch auch noch einmal an, die Schlosskirche, die wird zerstört werden. 2060, kein Stein wird dort auf dem anderen bleiben. Also ich selber werde dann 85 Jahre alt. Das ist für mich ein bisschen schwierig, die 40 Jahre zu überblicken. Ja, wie geht das jetzt? Und wenn man dem jüdischen Historiker Flavius Josephus glaubt, dann war die Zerstörung des Tempels eigentlich eher ein Unfall. Weil der römische Feldherr Titus, er wollte eigentlich den Tempel stehen lassen. Schließlich hat ihn ja auch Herodes gebaut, war auch so ein bisschen Römer. Aber seine Soldaten machen den Tempel trotzdem einfach kaputt. Was Jesus prophezeite, ging genauso in Erfüllung. Jesus sagt ja, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und präzise so ist es in Erfüllung gegangen. Man hat sich da auch gefragt, ja, warum Warum kein Stein auf dem anderen? Warum haben die noch sich die Mühe gemacht, die ganzen Steine abzutragen? Es hätte ja gereicht, einfach den Tempel in Brand zu stecken, als Brandruine stehen zu lassen. Aber man weiß heute, dass der Tempel vergoldet war und beim Brand ist das Gold geschmolzen und das Gold sickerte in alle Steinfugen hinein und die Römer, die wollten natürlich das Gold haben und deshalb mussten sie die Steine auseinanderbrechen, um das Gold aus den Fugen zu holen. Und genauso, wie Jesus gesagt hat, ist es gekommen, kein Stein blieb auf dem anderen, weil die Römer das Gold gewinnen wollten. Die wollten es nicht einfach dort liegen lassen. Und das Einzige, was wir heute vom Tempelgelände haben, ist die Klagemauer. Man denkt manchmal, ja, Jesus hat es gar nicht richtig gesagt. Der Tempel steht ja noch halb, immerhin haben wir noch die Klagemauer. Aber die Klagemauer scheint nur so eine Außenmauer von dem ganzen Tempelgelände, so eine Art Stützmauer von dem ganzen Gelände da. Also die Klagemauer ist keine Tempelmauer. Das ist quasi einfach das einzige Stück vom Tempelgelände, das noch stehen blieb. Und Jesus hat es genauso vorausgesagt, wie es geschehen ist. Und wir merken, Jesus hat voll den Durchblick, wenn es um die Zukunft geht. Und die Frage ist ja, stimmt denn das Plakat? Ihr haltet unsere Zukunft in euren Händen. Und für mich haben die jungen Klimaschützer nicht zu wenig Respekt vor den Politikern, sondern viel zu viel. Weil sie denken, hey, die Politiker, die haben die Zukunft in den Händen. Sie entscheiden, wie die Zukunft ausschaut. Aber ich denke, sie überschätzen die Politik gewaltig, weil die Politiker sind auch nur Menschen. Sie kennen die Zukunft nicht. Sie wissen oft nicht einmal, ob sie bei den nächsten Wahlen wiedergewählt werden. Es gab bei uns gerade eine Außenministerin, die wurde mitten in der Amtsperiode weggewählt, abgewählt, hat niemand erahnt. Und so ist es in der Politik. Oft wissen sie nicht mal, werde ich wiedergewählt. Und es gibt eigentlich nur einen, der die Zukunft tatsächlich in den Händen hält, das ist Gott. Der Prophet Jesaja sagt es so: Erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen. Ich bin der einzige wahre Gott, keiner dieser Götter ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkle ich. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Also Gott weiß, was die Zukunft bringt. Er ist der Herr der Geschichte. Und wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, darfst du deshalb voller Hoffnung, trotz Coronavirus und Klimakatastrophe in die Zukunft gehen. Auch wenn es die Klimaaktivisten anders sehen, Greta Thunberg sagte am WEF, vom Weltwirtschaftsforum in Davos, Erwachsene sagen immer wieder, wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Und Greta hat recht, wenn es keinen Gott gibt, der die Zukunft im Griff hat, dann haben wir tatsächlich allen Grund, um in Panik auszubrechen. Der Coronavirus, der Wintersturm, der Klimawandel, der Terror, die Buschbrände in Australien, all das könnte uns echt beunruhigen. Man könnte echt in Panik geraten, wenn man die Nachrichten hört. Aber Jesus hat ganz viel von dem schon vorausgesagt. Was wir in der Tagesschau sehen, müsste uns als Bibelleser eigentlich nicht überraschen. Weil die Jünger von Jesus wollten ja wissen, ja, Jesus, wann geschieht das alles? Sag uns mal ein paar Takte. Sie saßen auf dem Ölberg und fragten Jesus, wann wird denn der Tempel zerstört? Woran sollen wir denn erkennen, dass das Ende der Zeit gekommen ist und du wiederkommst? Und Jesus gab ihnen kein Datum. Er sagte nicht, ja, am 24. April 2024, sondern er sagte in 20 Zeichen, an denen sie das Ende erkennen können. Jesus sagte, es wird Weltkriege geben, es wird Revolutionen geben, Hungersnöte, Seuchen, Epidemien, Erdbeben, Christenverfolgung, Märtyrertod, Christenhass, erzwungener Abfall von Gott, Denunzierungen, Leute werden dich anschwärzen, die Liebe wird erkalten, Verfolgung durch die eigene Familie, falsche Propheten, Verführung, falsche Messiasse, Zeichen und Wunder, Sturmflut, Tsunami, Terror, Schreckensereignisse, Gesetzlosigkeit, Moralzerfall. Also ganz viele Zeichen hat ihnen Jesus da gegeben. Und wenn man diese Zeichen so anschaut, erinnert uns das an die Nachrichten. Und was Jesus da beschrieb, ist auch heute absolut aktuell und wichtig scheint mir in dieser Aufzählung vor allem der Begriff Geburtswehen. Jesus sagte seinen Jüngern, Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Geburtswehen machen deutlich, hey, jetzt geht die Geburt los. Das Warten hat ein Ende, das Kind wird auf die Welt kommen und es gibt ganz verschiedene Wehen. Ich bin zwar keine Hebamme, aber vierfacher Vater. Es gibt anscheinend Übungswehen, so ab der 25. Schwangerschaftswoche können die spontan auftreten. Der ganze Bauch wird plötzlich hart, dann gibt's Vorwehen, die sind unregelmäßig und unterschiedlich schmerzhaft. Und man sagt, das sind so ein bisschen Senkwehen, das Kind kommt dann in den Geburtskanal. Da gibt es Eröffnungswehen, die sind dann schon regelmäßiger. Mit ihnen beginnt dann die Geburt und schlussendlich gibt es auch noch Presswehen, die helfen, das Kind auf die Welt zu bringen. Und vor der Geburt von unserer ersten Tochter, Tabea, war ich sehr nervös, gell? Ich denke, man hört so viele Schauergeschichten, man denkt, man muss ganz schnell ins Krankenhaus fahren, weil wenn die Wehen anfangen, dann geht es nur noch 5 Minuten und das Kind ist da. Hochdramatisch, gell? Man hört so Schauergeschichten, man hört, das Kind kam noch im Auto auf die Welt und also hochdramatisch auf jeden Fall, gell? War ich sehr nervös, denke, die Wehen fangen an und die Fruchtblase platzt und jetzt nur noch ab ins Krankenhaus und schlussendlich ging dann die Geburt 16 Stunden lang. Also wäre nicht nötig gewesen, so schnell ins Krankenhaus zu gehen. Und die Wehen wurden in dieser Zeit immer regelmäßiger und immer stärker. Das sieht man auch auf diesem Bild, so ein Bild von einem Wehenschreiber, so eine Wehenkurve. Man sieht, die Wehen werden regelmäßiger, sie werden stärker. Und genauso müssen wir uns auch die Zeichen der Endzeit vorstellen. Jesus sagt, es sind Geburtswehen. Die kommen in regelmäßigen Abständen und werden immer heftiger. Und die Abstände verkürzen sich. Und manchmal haben wir den Eindruck, Jesus sagt ja von einem, fast wie einem Fahrplan. Das ist erste Haltestelle, zweite, dritte. Man denkt, jetzt kommt das Zeichen Nummer 1, dann 2, 3, 4, 5 und bis 20 und dann zack, bumm, kommt Jesus. Aber Jesus sagt, es sind Geburtswehen. Es ist sowas Zyklisches, es kann sich wiederholen. Es fängt an und dann kommt es wieder und dann kommt es nochmal. Es sind wie Geburtswehen. Wir wissen schon, nach Himmelfahrt gab es erst zum ersten Mal eine Christenverfolgung. Die erste Gemeinde in Jerusalem wurde verfolgt. Dann war wieder eine Zeit Ruhe und dann kam die Christenverfolgung wieder und bis heute wiederholt sich das. Bis heute gibt es Christen, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Und wie Geburtswehen schmerzen auch diese Endzeitwehen. Die Zeichen der Endzeit sind schmerzhaft. Der Coronavirus und der islamistische Terror und die Buschbrände in Australien, all das sind schmerzhafte Katastrophen. Aber Jesus sagt den Jüngern, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist wie bei Geburtswehen. Die können dich auch erschrecken. Plötzlich sind sie einfach da und es schmerzt unglaublich. Aber gleichzeitig wissen wir auch, ja, es muss geschehen. Weil das Kind kann ja nicht bis 18 gemütlich in der Gebärmutter sitzen. Es muss auf die Welt kommen. Es muss auf die Welt kommen. Es geht nicht anders. Und die Wehen sind eigentlich auch hilfreich, um das Kind auf die Welt zu bringen. Es muss geschehen. Und selbst wenn die Welt untergeht, brauchst du nicht in eine depressive Weltuntergangsstimmung zu verfallen. Weil Jesus sagt, hey, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Er hat die Zukunft im Griff, sie ist in seiner Hand. Und schließlich ist man dann bei einer Geburt auch total überwältigt, wenn dann das Kind auf die Welt kommt. Dann fängt das große Staunen an. Dann war der Schmerz nicht einfach umsonst. Dann kann man auch den Sinn hinter diesen schrecklichen Schmerzen sehen. Und so ist es auch bei der Endzeit. Ich glaube, wenn dann Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, werden wir die endzeitlichen Geburtswehen noch einmal anders beurteilen. Jetzt fragen wir uns oft, ja, warum muss das sein? Wieso lässt Gott ein Coronavirus zu? Wieso müssen so viele Leute sterben? Wieso werden die Christen in Nordkorea so hart verfolgt? Und ich glaube, das sind gute Fragen und das sind Fragen, die dürfen wir uns stellen. Und ich glaube, die Fragen dürfen wir auch Gott stellen. Und bei allen Geburtswehen sollten wir aber nicht aus den Augen verlieren, es geht um die Wiederkunft von Jesus. Es geht nicht um die Wehen und den Schmerz, sondern es geht letztlich darum, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir eine Schreckensnachricht hören, können sie das auch Mut machen. Mut im Sinn von, das zeigt mir, hey, Jesus kommt. Es gibt schon wieder eine Geburtswehe und sie wird heftiger und sie kommt nochmal und schon wieder eine. Aber ich kann mich auch noch erinnern an die Geburt von unserer zweiten Tochter, von Salome. Wir waren in Deutschland in einem Krankenhaus, waren super versorgt, tolle Hebamme, tolles Team, toller Arzt, aber irgendwie war ich trotzdem sehr ratlos und hilflos. Man sieht gell, die Geburtswehen und der ganze Schmerz, aber selbst kann man gar nicht so viel helfen, man kann keinen Schmerz abnehmen. Irgendwie ist man ziemlich hilflos, ziemlich machtlos. Und vielleicht geht es dir auch so mit diesen endzeitlichen Geburtsschmerzen, diese ganzen schrecklichen Schreckensnachrichten machen dich hilflos. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Elend, dass man gar nicht weiß, ja, wo soll ich jetzt eigentlich anpacken? Was soll ich jetzt tun? Am Ende vom Abschnitt gibt Jesus uns einen wichtigen Hinweis. Er sagt da, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Ich finde es auch toll, wie Paul gesagt hat, gell? Wenn wir uns das vor Augen führen, dass Jesus wiederkommt, motiviert uns das auch, anderen von Jesus zu erzählen. Und Jesus sagte, bis ans Ende, bis zu meiner Wiederkunft, wird diese rettende Botschaft vom Reich Gottes verkündet, trotz allen Geburtsschmerzen, und wir dürfen dabei mithelfen. Und diese Zeichen der Endzeit zeigen, es bleibt uns wahrscheinlich nicht keine 2000 Jahre mehr. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es keine Evangelisation mehr geben. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um Menschen von Jesus zu erzählen. Deshalb haben wir uns als FWG Scharen auch dazu durchgerungen, gesagt, ja, wir möchten noch einmal bei Life on Stage dabei sein und sind sehr dankbar, dass uns auch noch 10 andere Partnerkirchen dabei helfen. Und die jungen Klimaschützer sind überzeugt, hey, wenn wir die Welt nicht retten, dann geschieht nichts. Sie wissen, wenn wir die Welt retten wollen, dann muss jetzt etwas geschehen. Jetzt muss gehandelt werden. Jetzt ist die höchste Zeit. Dieses Problem, Sie wissen, man kann das nicht einfach auf die lange Bank schieben. Wir können es dann einfach sagen, ja, jetzt warten wir mal ab, ist die nächste Wahl, vielleicht sind dann noch mehr Grüne gewählt, jetzt schauen wir mal. Nein, Sie wissen, hey, wir müssen jetzt was tun und deshalb gehen Sie jetzt auf die Straße, deshalb streiken Sie, deshalb schwänzen Sie die Schule. Und ich denke, von Ihrem Einsatz können wir viel lernen, weil es gibt einen noch dramatischeren Notstand. Den geistlichen Notstand, Menschen brauchen Rettung, weil ohne Jesus bleibt ihr Leben ohne Zukunft, ohne Hoffnung, ohne Sinn, ohne Perspektive. Weil ohne Jesus werden sie bei der Wiederkunft so verloren sein wie so ein australischer Koalabär im Buschfeuer. Und vor 2 Wochen traf ich in Migros eine Schnupperlehrtochter, also die FWG Scharen ist direkt unter dem Migros. Wir sind quasi beides einfach Mieter in dem Gebäude, wir sind oben, sie unten und deshalb bin ich auch ab und zu in der Migros. Und da traf ich eine Schnupperlehrtochter und sie erzählte mir, hey, ich habe so Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu finden, weil ich habe große Kreislaufprobleme, ich habe einen tiefen Blutdruck und ich hatte eigentlich spontan den Eindruck, hey, ich sollte für diese junge Frau beten. Das wäre jetzt dran, weil das ist echt eine Not, das ist echt ganz schwierig, wenn man so 16, 17 ist, man findet keinen Ausbildungsplatz, was will man da machen? Und ich hatte den Eindruck, hey, jetzt stehe ich hin, sag ihr, frag sie, ob du für sie beten darfst. Aber irgendwie dachte ich dann, ja, so mitten im Migros, soll ich da, warum nicht, gell? Warum nicht? Ich dachte mir so, ja, mitten im Migros, was denkt das Personal, also soll ich da wirklich für die Lehrtochter beten? Und ich dachte, ah, okay, sie hat gesagt, die Schnupperlehre geht 2 Tage, das heißt, morgen habe ich nochmal eine Chance, morgen kommt sie wieder, jawohl, ich mache das einfach morgen treffe ich sie bestimmt und dann kann ich morgen für sie beten, dann habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen, wie mache ich das, wie und was. Aber am nächsten Tag kam sie nicht mehr. Sie hatte die Schnupperlehre abgebrochen. Und ich ärgerte mich darüber, denkst, hey, warum konnte ich es nicht einfach tun? Warum konnte ich nicht einfach auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und für sie beten? Ich ärgerte mich darüber, diese Chance einfach verpasst zu haben. Und gleichzeitig es ist es gut zu wissen, dass Gott gnädig ist, dass er dieser jungen Frau auch anders nochmal begegnen kann, dass es nicht an mir alleine liegt. Aber ich ärgerte mich über mich selber und meine Hoffnung ist, ihr macht es besser. Ihr lasst euch von Gott zeigen, wer Rettung braucht und wie ihr ihnen helfen könnt. Ja, und die Klimajugend hat recht. So oft verschlafen wir und sehen die Zeichen der Zeit nicht. So oft verschlafen wir und sehen nicht, dass die Leute in unserem Umfeld Rettung brauchen. Und wir brauchen einen Wecker. Und diese Endzeitrede von Jesus, sie hilft uns, diese Zeichen der Zeit zu erkennen und trotz Coronavirus, was auch immer auf uns zukommt, mutig und getrost in die Zukunft zu gehen. Ich bete mit uns. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nicht einfach ungewiss in die Zukunft gehen müssen, sondern danke, dass du die Zukunft kennst, dass du sie in den Händen hältst. Danke, dass uns das einfach Hoffnung und Mut gibt. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder offene Augen schenkst für Menschen, die dich brauchen, und dass du uns auch den Mut schenkst, ihnen einfach von dir zu erzählen. Amen.